im wunderschönen Löwenstein, in der wunderschönen Toskana. Sie haben von Frau von unserer Frau Rosita Mütsch die Bögen bekommen. Schauen Sie sich das an, urteilen Sie liebevoll damit. Das Haus spürt, dass hier gebrannt wird. Sie können ruhig eine Bemerkung schreiben, künftig Feuerlöscher besorgen. Sie dürfen ruhig schreiben, Frau Schneider, Feuerlöscher, denn das Haus droht zu entzünden, wenn Yuval Lapid explosiv brennt. Aber es dürfen auch die Herzen brennen, können Sie dazu schreiben. Nochmal?
Stimmt.
Ja.
Oh no. Also ich möchte dazu sagen, das Ausfüllen dieser Bögen ist natürlich freiwillig.
Ja.
Freiwillig und anonym. Es kann also jeder schreiben, was er will, ohne Bedenken. Und wer nicht will, gibt den leeren Bogen zu.
Ja.
Es ist eine reine statistische
ja.
Angelegenheit hier vom Haus.
Und vor allem, ich möchte Sie auch bitten, ganz ehrlich, schauen Sie mir gerade in die Augen. Ich finde, das Haus muss gewürdigt werden. Das Haus hat so viel Geld hineingesteckt in die Renovierung der Räume und das Essen ist so toll geworden. Wenn ich Sie bitten darf, unten bei Bemerkungen, schreiben Sie wirklich ein Lob. Obwohl der Schwabe, ich weiß, der Schwabe denkt, nicht getadelt ist gelobt genug. Aber ich möchte Sie trotzdem bitten, das Haus hat sich so bemüht, alles hier ordentlich zu machen, einschließlich des Referenten, den Sie vor sich haben, seit 10 Jahren. Bitte sparen Sie nicht mit Lob. Ich finde, dass Sie wirklich, Frau Lanzenberger, unten ein Lob schreiben sollten. Bitte loben Sie das Haus. Ich finde, das Haus darf ein Lob bekommen, Herr Freund.
Aber eine Bitte.
Bitte?
Nein,
morgen
das
früh reicht.
Ich auch sagen, ich habe die Dinger verteilt, falls Ihnen heute
ja.
Nacht langweilig
genau.
ist.
Genau. Bitte schreiben Sie ruhig ein. Ja, schreiben Sie ruhig ein Wort des Lobes, denn ich finde, dieses Haus gibt sich so Mühe. Auch im jüdisch-christlichen Dialog, das ist nicht selbstverständlich, möchte ich Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich als Jude 10 Jahre in einem Haus, das sind dieses Jahr 10 Jahre, fällt mir gerade ein, dass ich in diesem Haus so intensiv seit 10 Jahren arbeiten darf, finde ich es etwas ganz Besonderes. Und das können Sie ruhig unten in den Bemerkungen schreiben, dass Sie sich freuen, dass Dr. Yuval Lapid dieses Jahr zum 10. Mal in dieses Haus kommt. Hier können Sie unten schreiben, sparen Sie nicht mit Lob. In der Bibel wird auch gelobt, wer des Lobes würdig ist. Und das bitte ich Sie unten zu schreiben. Ja, genau. Also schreiben Sie ruhig, dass Sie zufrieden sind und dass es ein Reichtum ist, wenn es ein jüdisch-christliches Gespräch in der Hohen Lohe, sprich hier in der Schwäbischen Toskana gibt. Und dass Sie auch mit dem Raum zufrieden sind und mit dem Personal und mit dem guten Essen und mit den Betten. Wissen Sie, es ist nicht selbstverständlich. Stichwort Hungersnot. Stichwort Irak, Iran, die Asylanten, die wir haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir mit gutem Essen hier versorgt werden. Und ich finde, dass man das loben darf. Damit ehren Sie auch Gott. Das passt zu unserem Thema Gottesdienst. Ich finde, man darf es löblich erwähnen, dass Sie dankbar sind für diese wunderbare Tagungsstätte. Mit allem, was diese Tagungsstätte bringt. Denken Sie an die Flüchtlinge, die in Deutschland nichts zu fressen haben. Ich finde, das darf man sagen. Ich habe mich heute schon 10-mal bedankt, übrigens vorne an der Rezeption. Ich habe mich auch schon 10-mal bedankt. Dass es so ein gutes Essen gibt und dass die Räume so sauber sind und dass die Betten sauber sind, das ist nicht selbstverständlich. Denken Sie an diese Asylanten aus Irak, die nichts haben, die im Dreck schlafen müssen heute Nacht und Scheißdreck haben in ihren Klohäusern. Ich möchte Sie bitten, dass das wirklich gewürdigt wird. Das schulden wir Gott und schulden wir diesem Deutschland und dem wunderbaren Personal, das für uns sorgt. Okay. Heute Abend möchte ich mit Ihnen noch die Besteigung des Karmel machen. Wir steigen auf den Karmel. Wir machen noch Kapitel 18, das ist mir ganz wichtig, denn wir haben leider nicht so viel Zeit, aber das machen wir noch. Und da möchte ich eben dieses, das schaffen wir heute Abend. Wir haben noch ein Kapitel 18. Wir haben hier so viel vorgearbeitet heute Abend. Dadurch haben wir einen riesigen Vorsprung. Wir müssen ja nicht mehr Grundlagenarbeit leisten, sondern wir setzen fort. Elia hat ein großes Wunder in Sarepta getan und jetzt geht es an den Karmel. Wir haben nochmal die Bilder im Kopf. Er war in Tischbi am Jordan, in seiner Heimat. Er geht ins fremde Land nach Sarepta, haben Sie ja oben in Ihrer Bibel gesehen. Das ist tief in Phönizien. Und jetzt beruft ihn Gott, Silke, zurückzugehen in das Land. Schauen Sie sich bitte Karmel an. Das ist am Berge, das ist der Berge Karmel, das ist am Mittelmeer. Wir werden natürlich darüber nachdenken, warum man nun zum Karmel gehen muss. Kommt alles noch? Ich werde Ihnen auch Gelegenheit geben, mit Ihrem Tischnachbarn darüber zu sprechen. Aber ich möchte, dass Sie die Route bitte im Kopf haben, Charlie. Wir sind in Tischbi, wir gehen in das ganz nördliche, sehr nördlich. Das war eine lange Reise übrigens, auch eine beschwerliche Reise, Wilma. Eine beschwerliche Reise für einen Menschen, der in einer Hungerszeit lebt. Das ist nicht einfach in den ICE reinspringen. Das musst du alles mit deinem Esel machen, natürlich. Und dann noch runtergehen an den Karmel, das sehen Sie auch auf der Bibel, der Karmel am Mittelmeer. Wir werden natürlich darüber sprechen. Das ist eine wahnsinnig lange und beschwerliche Reise für einen Mann, der nicht gerade 20, 30 Jahre alt ist. Das heißt, Gott mutet ihm einiges zu. Und darüber werden wir sprechen, warum nun Karmel, das kommt noch. Okay, wer hat das Gefühl, er kann uns etwas gut vorlesen, damit ich meinen Freund Thomas Ness ein bisschen entspanne. Hast du Lust? Nein? Okay. Deborah. Gut, Deborah, sind Sie einverstanden, dass Deborah vorliest?
Ja.
Okay, das wollte ich hören. Also, Kapitel 18. Hat jeder Kapitel 18 aufgeschlagen?
Ja.
Hat auch die Freund, Waltraud, hast du es? Okay, Deborah liest uns vor. Haben Sie alle die Unterlagen?
Ja. Das muss doch Blätter sein.
Hat jeder 18 von Ihnen?
Ja.
Ich habe nur 2.
Nee, das ist meins. Hat sie das vielleicht nicht reingeschrieben? Moment. Hier ist 18. Das hat das Leben. Hier ist 16. Moment, hier ist 16.
Seite 1 von 5.
18 ist 1 von 5.
Ja. Haben Sie alle 18?
Ja.
Ich weiß nicht, warum das bei Frau Hannelore weg ist. Da hat irgendein Kopierfehler vorliegen. Moment, wir brauchen jetzt. Du brauchst. Was aber neu? Und dann guckst du einfach mit ihm. Und in der im Morgenfühl lässt sich einfach was Neues kopieren. Guck dir gerade mal zusammen. Da fehlt. Hast du was übrig?
Nee.
Ich guck mal, ob hier noch was ist. Nee, mehr, ich habe hier auch nicht mehr. Da muss irgendwas im Kopierer hingeblieben sein. Hannelore, guck bitte einfach mit Thomas Ness und morgen früh fragst du an der Rezeption.
Da
ist irgendwie
noch was.
Sind das deine Blätter?
Nein, die sind. Guck mal, danach müsste was sein.
Hier, Anne, danke schön. Was fehlt hier? Brauchst du 18? Danke, Roswitha. Hast du? Wie viel hast du denn? Welche fehlen dir? 19. Du brauchst nur 19. Nee, sie hat ja alles. Hier hast du 18. Und hier geht es mit 19 weiter. Hast du es?
1, 2, 3, 4.
Hier. 2. Hier ist 3. Israel soll der Name sein. Genau. Hier ist richtig, bitte. Hier ist es richtig. Wir haben es geklärt. Haben Sie alle 18? Haben Sie es geprüft? Okay, Deborah, du bist dran. Darf ich Sie bitten wieder, wir sind im Finale, bitte keine Zweiergespräche. Tun Sie mir den Gefallen und bitte auch sich. Ich mache das nicht, um Sie zu ärgern, sondern ich möchte nur wirklich, dass das kostbare Wort Gottes, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nur, dass dieses immens kostbare Wort wirklich überall ankommt und dass wir höchsten Respekt haben. Und das geht verloren, wenn wir miteinander schnattern. Das können wir ja nachher machen, ab 9:30, aber ich möchte Sie einladen, wirklich Achtung vor dem Wort Gottes zu haben. Denn Sie sehen ja, was wir zutage fördern. Bitte, Deborah.
Es geschah in vielen Tagen, im dritten Jahr geschah für die Jahre seiner Rede ein Sprechen. Gegen ihn, lass bei Akab dich sehen. Regen will ich geben, was Antlitz zerschollen. Eliau geliehen, sich bei Akab sehen zu lassen. Heftig war in Samaria Numas Not. Akab berief Obadjahu, der über dem Haus gewesen war. Obadjahu aber war sein sehr fürchtig. Es war geschehen, als Iselbel seine Künder ausrotten ließ, da hatte Obadjahu 100 Künder genommen, hatte sie versteckt, je 50 Mann in einer Höhle. Er versorgte sie mit Brot und Wasser. Achab nun sprach zu Obadjahu: Geh mit durchs Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, ob wir etwas Gras finden, das wir Pferd und Maultier am Leben erhalten und von dem Vieh nichts ausrotten müssen. Sie teilten sich in das Land, es zu durchwandern. Eineswegs ging Achab für sich und eineswegs ging Obadjahu für sich. Als nun Obadjahu unterwegs war, da Eliahu ihm entgegen. Wie jener ihn erkannt, fiel er auf sein Antlitz, er sprach: Bist du es, mein Herr Eliahu? Er sprach zu ihm: Ich bin's. Geh hin, sprich zu deinem Herrn, da ist Eliahu. Er aber sprach: Was habe ich gesündigt, dass du deinen Diener in Herrn Achabs gibst, mich zu töten? So wahr dein Gott lebt, hat seinen Stamm ein Königreich, wohin mein Herr mich sandte, dich zu suchen. Und sprachen sie: Nirgends. Dann ließ das Königreich den Stamm erschwören, dass er dich wirklich nicht finden würde. Du aber sprichst jetzt, geh, sprich zu deinem Herrn, da ist Eliahu. Geschehen möchte es, wie ich von dir gehe, von dannen trägt dich sein Geist raus, ich weiß nicht wohin, ich aber käme es einfach zu melden, findet er dich nicht, bringt er mich um. Und ist doch dein Diener sein fürchtig, von meiner Jugend auf. Ist meinem Herrn nicht gemeldet, was ich tat, als Isabel seine Kinder umbringen ließ, weil ich von seinen Kindern 100, wie ich von seinen Kindern 100 Mann versteckte, 50 und 50 Mann je in einer Höhle, die ich versorgte mit Brot und Wasser. Und jetzt sprichst du, geh, sprich zu deinem Herrn, der ist Eliahu, dass er mich umbringt. Eliahu sprach, so war er, der um Scharte lebt, vor dessen Antlitz ich gestellt bin, ja, heute lasse ich mich von ihm sehen. Aber der ging Achab entgegen, er meldete es ihm und Achab ging Eliahu entgegen. Kaum hatte Achab Eliahu gesehen, geschah, dass Achab zu ihm sprach, bist du es, Zerrütter Israels? Er sprach, ich habe Israel nicht zerrüttet, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr seine Gebote verbietet, den Baalen liebst du nach. Jetzt stelle aus, hole mir alles Israel im Haus heran an den Berg Karmel und die Künder des Baal 450 und die Künder der Pfahlfrau 400, die vom Tisch selbst essen. Achab sandte überall bei den Söhnen Israels umher, er holte die Kinder an den Berg Karmel zu Haus. Dann trat Eliahu zu allem Volk, er sprach, bis wann noch wollt ihr auf den zwei Ästen hüpfen? Ist er der Gott, geht ihm nach, ist der Baal, geht ihm nach. Sie aber, das Volk, hat nichts zur Antwort zu reden. Eliahu sprach zum Volk, einzig ich bin als Künder ihm überblieben und der Künder des Baal sind 450 Mann. So gebe man uns zwei Pfannen, sie mögen sich den einen Pfannen wählen, ihn zerstücken und auf die Holzscheite legen, aber Feuer nicht daran legen. Ich mache den anderen Pfannen zurecht, gebe ihn auf die Holzscheite, lege aber Feuer nicht daran. Dann ruft ihr an eures Gottes Namen, ich rufe seinen Namen an. So soll es sein. Der Gott, der mit Feuer antwortet, er ist der Gott. Das Volk antwortete, sie sprachen, gut ist die Rede. Dann sprach Eliahu zu den Baalskündern, wählt euch den einen Pfarrer und macht ihn zurecht, denn ihr seid die vielen, ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer sollt ihr nicht daran legen. Sie nahmen den Pfarrer, den man ihm übergab. Sie machten ihn zurecht. Dann riefen sie den Namen des Baal an, vom Morgen bis zum Mittag sprechen, Baal, antworte uns. Aber kein Stimmenschall, kein Antwortender. So hüpften sie um die Schlachtstadt, die sie gemacht hatten. Als es Mittag war, merkten sie Eliahu, er sprach, ruf doch mit gewaltigem Schall. Er ist doch wohl ein Gott, er ist wohl eben getrunken. Ist wohl beiseite gegangen. Wohl unterwegs? Etwa gar eingeschlafen? So soll er erwachen. Sie riefen mit gewaltigem Schall. Sie zerfurchten sich nach ihrem Brauch mit den Schwertern und mit den Spießen, bis Blut an ihnen herabströmte. So geschah es noch, als der Mittag vorüber war. Sie kündeten ein Heer, bis da man die Hinleitespende da hört, aber kein Stückenschall. Kein Antwortender, kein Aufmerken. Eliahu sprach zu einem Volk, tretet her zu mir. Sie traten zu ihm, alles vor. Dann heilte er seine zerschärfte Schlachtstadt. Eliahu nahm nämlich 12 Steine nach der Stabzahl des Söhne Jakobs, die zu dem sein wird geschehen, war ein Spruch, Israel soll sein Name sein. Und baut auf den Steinen eine Schlachtstadt mit seinem Namen. Er machte rings um die Schlachtstadt eine Rinde in der Weite eines Saatkorn-Doppelsesters. Dann schichtete er die Holzscheite, zerstückte den Fackel und legte ihn auf die Holzscheite. Er sprach: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt sie über die Darbrühung und über die Holzscheite. Wieder sprach er: Tut es zum zweiten Mal. Sag es zum zweiten Mal. Wieder sprach er: Tut es zum dritten Mal. Sag es zum dritten Mal. Das Wasser ging rings um die Schlachtstadt, auch noch die Rinne ließ er mit Wasser füllen. Es geschah, da man die Hinleitstelle darbot, im Jahr, wo der Künder trat herzu, er sprach: O Gott Abraham, Jitzhaks und Israels, heute werde erkannt, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht bin, und aus deiner Rede all dieses Tag antworte mir, du, antworte mir. Sie sollen erkennen, dieses Volk, dass du der Gott bist, und du selber ihr Herz zurückgewandt hast. Sein Feuer fiel herab, es fraß die Darbrühung, die Holzscheite, die Stücke, noch das Wasser, das in der Rinne war, leuchtete es auf. Alles Volk saß, viele auf ihr Antlitze sprachen: Er ist Gott, er ist Gott. Eliahu sprach zu ihnen: Ergreift die Wahlstücke, nimmer soll ein Mann zu ihnen entschlüpfen. Sie ergriffen. Eliahu ließ sie an den Bach Kishon hinabführen und dann wieder einziehen. Dann sprach Eliahu zu Achab: Steig mit hinauf, iss und trink, denn ein Schall ist von Rauschen des Ergusses. Achab stieg mit hinauf, zu essen und zu trinken. Aber höher stieg Eliahu zu einem Haupt des Karmel, er hockte zur Erde wieder und legte seinen Anflug zwischen seine Knie. Dann sprach er zu seinem Knaben: Steig höher hinaus, blick aus des Wegs zum Meer. Er stieg höher, er blickte aus und sprach: Nirgends etwas. Er aber sprach: Wiederum. So 7-mal. Beim 7. geschah es, er sprach: Da, eine Dunstwolke. Klein, eine Mannsfaust steigt vom Meer auf. Er sprach: Auf. Sprich zu Achab: Spann an, hinab, dass sich der Guss nicht aufhalte. Doch bis da war es schon geschehen, von Wolkendunst und Sturmrauch dunkelte der Himmel, ein gewaltiger Erguss geschah, Achab fuhr davon, ging nach Jezreel.
Ja, noch der Text, das Finale?
Über Eliahu, er aber war seine Hand. Er umschürzte seine Lenden und lief vor Achab her, bis wo man nach Jezreel kommt.
Ne, bis hier, bis 19.1. Danke, Dvorah. Eine spannende, eine berühmte Geschichte, voller Tiefgang. Bevor wir wieder eine Tischarbeit machen, in der Sie die Möglichkeit haben, die Biokurve etwas nach oben zu wenden, indem Sie wieder ins Gespräch kommen, möchte ich von Ihnen ein paar, wie man das sagt, so ein Flashlight haben. Was passiert hier, Margit Reichle? So ganz spontane Rückmeldung, ein Feedback. Was passiert hier? Bevor wir untersuchen, warum er nach Karmel geht, was passiert in dieser gigantischen Geschichte? Was ist dein erster Eindruck, Margit, und jeder, der spontan etwas sagen kann? Was passiert? Er trifft den König von Israel immerhin. Was geschieht hier? Was will die Bibel uns mit dieser Geschichte vermitteln?
Oh, ich kann so schnell nicht
einfach einverstanden. Ja, wir können ja einen Moment schweigen. Durchaus, bevor wir in die Gruppen, in die Partnerarbeit gehen, etwas reflektieren. Wer eine spontane Idee hat, darf sie mitteilen. So der erste Eindruck, der berühmte erste Eindruck.
Ich habe nur eine Frage. Ja. Bei Moses gibt es doch eine ähnliche Szene.
Bei Mose?
Irgendwie da eher eine Schlange oder irgendwie. Und dann auch. Da
Moment, bei der ehernen Schlange, du meinst.
Vor dem Pharao.
Du meinst das, aber du meinst nicht in Bezug auf Regen, in Bezug auf
Nee, sondern nur die Gegenüberstellung der.
Ach so, ich weiß, was Roswitha meint. Es gibt eine Geschichte, die ist mit den beiden Pfarrern. Das ist aber bei wem? Das ist nicht Mose. Roswitha hat zwar recht. Welche Geschichte gibt es im Ersten Testament in der Tora, in der es auch darum geht, dass Gott sagt: Nimm dir 2 Pfarrer, sprich 2 Ochsen, 2 Stiere. Und bring einen Stier dem Gott Israels da und einen anderen dem Baal. Welche große Begebenheit ist das? Das ist Gideon.
Gideon, ja. Der vorhin genannte, von mir genannte Gideon Jerubal, hat eine große Begebenheit in Richter 6.
Ja.
Können Sie notieren. Der hat eine vergleichbare Situation, in der Gott ihm sagt, bringe zwei große Stiere bei. Der eine wird nicht geopfert, der zweite wird geopfert. Und das Baalsbild sollst du zerrütten. Stichwort du Zerrütter Israels. Das können Sie notieren. Richter 6. Eine ganz große Begebenheit im Buch der Richter. Zum Thema Abschaffung des Götzendienstes. Baal. Damals geht es um das gleiche Thema. Gideon lebte etwa 1100 vor, also etwa 200, 250 Jahre vor, das meinst du wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Ich wusste nur nicht mal genau, in welchem
Jahr. Ja, etwa 250 Jahre vor gab es diese Konstellation, in der ein Mann in einer ebenfalls prekären Situation gebeten wird, den Baalskult auszurotten. Gideon, der zwei Tiere präsentieren muss und den einen Stier opfert, den anderen ignoriert. Das heißt, der andere soll geopfert werden, aber es kommt nicht dazu, weil der zweite Stier als der Ersatz für den Kult steht. Der zweite Stier ersetzt den Kult des Baals und dementsprechend wird der erste Stier völlig ignoriert. Der verschwindet, so wie der Baalskult verschwindet. Das können Sie notieren, das kommt bei Gideon vor. Können Sie einfach zu Hause mal nachlesen, der berühmte Gideon-Kult, der Gideon-Kampf gegen den Kult seiner Zeit. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das wirklich parallelisieren, aber leider haben wir ja nicht so viel Zeit, sonst würde ich mit Ihnen wirklich Richter 6 vergleichen mit 1. Könige 18, das geht nicht. Aber nur wir nehmen zur Kenntnis, es gab schon mal so einen Kampf. Dieser Kampf ist ein altes Thema und es flammt immer wieder auf, weil die Gefahr, wie ich Ihnen sagte, ja immer wieder lauert. Die Gefahr des Kultes, des Missbrauchs und des Anbetens falscher Götter ist ein Dauerthema in der Bibel. Und hier kommt es zu einer einmaligen, wirklich großen Bereinigung, einer ganz großen Bereinigung, mit einer Gewalttat und mit einem großen Bekenntnis, das will ich Ihnen auch sagen, dieses große Bekenntnis, das die Kinder Israels aussprechen, der Gott ist unser Einziger. Wissen Sie, welche Bedeutung dieser Spruch in der jüdischen Tradition bekommen hat? Da kann vielleicht Moriah, unsere Jüdin, sagen, ob sie das weiß. Dieses große Bekenntnis, erinnern Sie sich, dass das Volk ausspricht, unser Gott ist der Einzige, in Vers 39, er ist der Gott. Alles Volk saß, sie fielen auf ihr Antlitz und sprachen. In 39. Er ist der Gott. Er ist der Gott. Adonai Hu Elohim. Im Gegensatz. Nein, noch stärker. Noch stärker. Es hat noch einen so großen Einfluss auf das jüdische liturgische Leben, dass, Moria, du weißt das bestimmt. Wie stark hat es das jüdische Leben, damit Sie merken, welche Konsequenzen für einen Juden dieses große Bekenntnis hat. Denke an Yom Kippur. Das große Finale des Yom Kippur, des sogenannten Versöhnungstages, des sogenannten Bußtages im Judentum, endet mit diesem Bekenntnis. Wenn Sie zu Hause ein Gebetbuch haben, genau, sogar siebenmal, genau, das Finale des größten jüdischen Tages besteht darin, diesen Satz, Adonai Hu Elohim, er ist unser Gott, der wahre Gott, siebenmal auszuführen. Das nennt man Yichud Hashem, die Einung Gottes. Da wird der eine Gott proklamiert. Und ohne diesen Satz ist der Versöhnungstag, der sogenannte Versöhnungstag, nicht abgeschlossen. Das ist der absolute Höhepunkt, an dem wirklich jede kleine Maus aus Israel in die Synagoge rennt. Und in großer Feierlichkeit wird nach 25 Stunden Fasten von allen Leuten siebenmal, siebenmal proklamiert. Die Zahl sieben als Schwurspruch. Sie wissen, die Zahl sieben bedeutet im Hebräischen sowohl Schwur als auch sieben, als auch die Zahl sieben eben. Sheva, das Wort Sheva, heißt Schwur. Wenn Sie wollen, können Sie das notieren. Die Zahl 7, Sheva, heißt Le-Shava. Die Zahl 7 hat in sich die Kraft der Schwur, Elfi. Wenn ich die Zahl 7 benutze, ist eine uralte Symbolik im Judentum, beschwöre ich etwas, natürlich im Namen Gottes. Nein, Shabbat schreibt sich anders. Shabbat schreibt sich Shabbat und nicht Sheva. Bitte? Nein, nicht damit zu tun. Der siebte Tag schon, aber nicht die Bedeutung des Shabbat. Ja, genau. Nur, dass Sie notieren, welche Konsequenz dieses Bekenntnis in Vers 39 hat. Da wird es zweimal gesagt, wir werden natürlich sprechen, warum es hier zweimal ist und siebenmal. Aber im Judentum hat dieser Satz diese Bedeutung, dass siebenmal dieses Bekenntnis gesprochen wird. So stark hat es die jüdische Liturgie beeinflusst, dass ohne diesen Grundsatz der Yom Kippur nicht finalisiert werden kann. Das heißt, man kann den Yom Kippur, diesen Versöhnungstag, den Sühnetag noch so eingehalten haben. Wenn du dich nachher nicht in der Gemeinschaft zu Gott bekennst, hast du nicht den Tag abgeschlossen, hast du die Einheit Gottes nicht wirklich proklamiert. Okay, ich schlage vor, um sie nicht... Ja, Jakob. Bitte?
Mein Einsatzschild.
Jakob?
Gott offenbart sich und kollektives Begreifen setzt ein.
Ja. Noch etwas? Was macht Elia für Gott? Sag es noch ein bisschen deutlicher. Was macht Elia für Gott?
Eine Demonstration.
Ja.
Ja. Er bereitet vor. Gott kommt.
Ja, ja. Und was noch? Was leistet er noch in Israel? Durch diesen Kampf. Warum muss das am Berg passieren? Und das Feuer, vielleicht ein Eindruck mit dem, zum Thema Feuer. Warum muss das Feuer kommen und das Holz essen und das Wasser? Was wird damit zusammenfassend gesagt, Jakob? Ja, Dornbusch ist auch richtig.
Es ist eine Prüfung.
Bitte?
Es geht um eine Prüfung.
Ja.
Es ist die Prüfung.
Ja, richtig. Und vor allen Dingen? Ja, richtig. Und denken Sie an Sarepta. Wie haben wir das Wort Sarepta erklärt? Erinnern Sie sich, was haben wir vorhin gesagt, Elfi? Sarepta bedeutet? Läuterung. Sarepta. Das heißt, Sie können schon mal sagen, bevor Sie mit Ihrem Tischnachbarn sprechen, die Läuterung, die früher auf individueller Ebene war, mit der Witwe von Sarepta, erstreckt sich nun auf das gesamte Volk. Die Läuterung, die mit der Witwe von Sarepta war, erfolgt nun im gesamten Volk. War vorher die Läuterung nur mit einer Frau, mit einer Witwe, doch dazu einer heidnischen, erstreckt sich das Ganze nun auf das gesamte Volk, auf das jüdische Volk, das Nordreich, plus die Baalspriester, die sich ja komplett versammeln. Es erfolgt nun eine Reinigung, eine Läuterung auf höchstem Stil. Die Geister werden geschieden. Der gute Geist Gottes wird geschieden von dem Ungeist dieser Unheiligkeit, dieser Verderbtheit. Und das geht natürlich mit Feuer. Mit Feuer und leider auch mit einem großen Schlachten. Abschlachten der 450 Baalspriester einher. Ja? Ja. Bitte? Eben,
und
ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Es geht um Prüfung und es geht wirklich um eine Scheidung. Gott will über Elia insbesondere, und das ist natürlich auch das Feuer des Elia, es soll zu einer endgültigen Scheidung, Unterscheidung, Entscheidung kommen zwischen dem wahren Gottesdienst, und werden wir ja noch herausarbeiten, und dem Götzendienst. Dieser Götzendienst muss mit Stumpf und Stil ausgerottet werden, zumindest aus der Sicht Elias, und Gott steht ihm bei. Es muss zu einer gründlichen Reinigung kommen, und die geht eben mit einer explosiven, feurigen Angelegenheit her. Gott will über Elia, dass das, was in Sarepta begonnen wurde, dass eine bescheidene Witwe Gottes Größe erkannte in diesem einfachen Mann, nun sich auswirken kann in Angesicht aller 450 höchsten Repräsentanten des Baalskultes, Eltrud. Die höchsten Repräsentanten des Baalskultes haben sich versammelt und wir werden auch darüber nachdenken, warum Elia das machen konnte. Und auf einmal bekennen alle, das gesamte jüdische Volk, das Nordreich, vielleicht auch einige umkehrwillige Baalspriester, bevor sie vielleicht wieder rückfällig wurden. Aber es steht da, das ganze Volk, alles Volk des Nordreich, auf jeden Fall die Kinder Israels, vielleicht mit ein paar Überläufern, die endlich bekennen, wer der wahre Gott ist, bekennen coram publico, es gibt nur einen Gott. Und damit wird der Kult der Phönizier zumindest für diese Phase abgesetzt. Und jetzt bitte ich Sie, mit Ihrem Tischnachbarn die Details anzuschauen. Wir haben ja nur das Globale benannt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Tischnachbarn, Moria, und schauen sich die Details an, die sich hier zwischen den Zeilen abspielen. Wer dieser übrigens nachdenkt, warum dieser Obadiah hinein muss, warum 50 Männer in einer Höhle versteckt werden, arbeiten Sie an den Details, etwa 20 Minuten, und dann sammeln wir die Ehren und machen Omri. Sammeln wir die Garben. Wer macht die noch zusammen?
Okay. Im Vergleich der Zeit.
Ja! Freundinnen, ich möchte ein großes Lob aussprechen. Lob ist wichtig. Nicht nur nicht gelobt, nicht getadelt ist Lob genug. Ich bin sehr zufrieden und sehr berührt über die tiefen Gespräche, die ich ostwärts, nordwärts, ostwärts, westwärts, nordwärts, südwärts höre. Und kann euch sagen, ihr seid spitze. Ich habe hier wunderbar, und wir machen es jetzt so ein bisschen auflockernderweise. jeder möge einfach etwas ganz spontan sagen, ohne dass wir auf die Reihenfolge achten, einfach eine Sammlung von Perlen. Jeder darf etwas dazu beitragen, es muss nicht in der Chronologie sein, sondern jeder, dem etwas klar wurde, in seinem Tischgespräch, darf es einbringen. So, dass wir ein Kaleidoskop haben von verschiedenen Beiträgen und daraus ergibt sich ja automatisch das gesamte Bild. Was sagst du mir?
Ja. Dass er sich total auf ihn verlassen kann,
ja.
Wenn ich ihn im Gespräch rausbringe. Er hat ein unwahrscheinlich großes Gottvertrauen. Mhm.
Einverstanden? Richtig? Wer mag noch etwas sagen? Achten Sie übrigens, ganz am Anfang steht, es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr. Unterstreichen Sie wieder die 3. Wieder die Zahl 3. Achten Sie auf Kleinigkeiten. Sie erinnern sich, wenn Sie sich die Bibel anschauen, es gibt immer ein einheitliches Bild, Ingeborg, mit dem Rand. Dreimal legt sich Elia auf den Knaben, die Transformation. Und im dritten Jahr geschah zu Eliau Gottes Rede. Es gibt immer wieder ein einheitliches Bild. Wir sehen in der 3. Und darum knüpft das Kapitel an 18. Dreimal legt sich Eliau auf den Knaben, Verwandlung des Einzelnen und hier Verwandlung des gesamten Volkes. So als Perle mal eingestreut, Georg. Wurde noch bei Elia und der Frau von Sarepta ein Junge auferweckt, wird hier das gesamte Volk auferweckt. Sie können die Spiritualität, den Bogen der Spiritualität unheimlich weit spannen. Wurde bei der Dame von Sarepta ein Junge auferweckt, wird hier ein gesamtes Volk aus seiner Verblendung, aus seinem spirituellen Tod auferweckt. Wer hat noch etwas zusammen? Dvora.
Also wir haben unterstrichen, das bei Abend die Seele.
Ja.
Denn Gott sagt ja nicht nur geh nun, geh hin, sondern er sagt, lass dich sehen. Und wir denken erst das Wunder an, dass er sich ja vorher verborgen hat.
Ja.
Und das ist das Kontrastprogramm, er kommt jetzt aus der Verborgenheit hinaus.
Ja.
Und lässt sich sehen. Und er trifft ja dann auf diesen Obadiahu. Und das müsste doch eigentlich heißen Knecht Gottes, oder?
Ja. Genau. Obadja, habe ich ja gesagt, ist ein Mann, nach dem das kürzeste Buch der Bibel benannt wird. Sie wissen vielleicht, Obadja ist einer der sogenannten kleinen Propheten und er hat nur ein Kapitel der Bibel. Und man vermutet sehr stark, dass dieser Obadja, Knecht Gottes, eben der gleiche ist, der in einem Kapitel in der Bibel, in einem einzigen Kapitel, den Untergang Edoms ankündigt. Auch ein ganz großer, strenger Strafprophet. Sein einziges Kapitel in der Bibel besteht aus einer einzigen großen Androhungspredigt. Und dieser Obadja, das wüsste ich auch von ihm gern, der Name, wie Deborah gesagt hat, ist sehr viel spiritualitätsgeladen, heißt eben der Knecht, der Diener Gottes. Was könnte der hier bedeuten? Warum? Er heißt übrigens auch ein Künder, haben Sie ja gesehen, Waltraud. Obadja, der Künder, weil Gott ist sehr fürchtig. Was bedeutet das? Warum wird der Mann hier eingefügt? Was bedeutet... Achab berief Obadjahu, der über dem Hauswesen war. Obadjahu war seiner sehr fürchtig und sie war geschehen. Sie ging hinaus, sie ging versteckt. Was macht dieser Obadjahu, Waltraud?
Also ich finde es zum Beispiel schön, dass Gott es nicht übersehen hat, dass es da noch jemanden gab,
ja.
der gottesfürchtig war, der versucht ja. hat, noch irgendwo irgendwas zu retten. Und das
ist richtig, sehr richtig, richtig. Dankeschön zusammen, Jakob. Ja, einfach bringen Sie Ihre Beiträge ein.
In die Richtung ging es.
Ja. Okay, wo geht es noch weiter in der Richtung? Sie warten, Giovanna.
Gott braucht aber auch eigentlich Menschen, weil ich glaube, jemand, der noch halb ist, ist auch der Einzige, der noch offen ist für Gottes Wort.
Richtig.
Also jemand anderes, der ja komplett schon verloren ja. ist, in dem Sinne kann, ist ja gar nicht aufgehört. Also so ein Brückenmensch sozusagen. Der
ja.
ist halt noch beim Baden, halb aber.
Wer ist dieser Mensch halt bei Baden und halb bei Gott?
Der
Achab. Achab, eben. Obadja, Vorsicht, Giovanna. Wer ist halbe hier? Wer ist halbe, Helene? Richtig.
Ich glaube, Achab. Also, er hat ja doch nicht alle Kinder umbringen lassen.
Wer hat überhaupt die Kinder umbringen lassen? Wer hat die Kinder überhaupt umbringen lassen?
Die Hexe.
Die Hexe. Das steht oben da. Die Hexe ließ, das steht ja in dem Text drin. Es war geschehen, als Isabel, Giovanna, wie du unterstreichst, Isabel hat die Priester umbringen lassen. Ahab nicht. Das heißt, was geschieht in der Ehe, wenn Sie sich mal die Ehe anschauen zwischen Ahab, dem König Israels, und Isabel, der König, der Tochter des obersten Monarchen von Zur, von Sidonien. Wie sieht diese Ehe aus? Wer macht was?
Also
Er kann genau. Was? Womit wollen die Schürzen? Helene.
Ich würde sagen, die arbeiten gegeneinander.
Ja, ja. Isabel hat das Zepter in der Hand und sie entscheidet, dass die Künder, sie hat einen Mord begangen. Sie hat einen Mord begangen, es steht nicht da, wie viel, aber sie hat die Künder Gottes umbringen lassen. Warum? Warum hat sie sie umbringen lassen? Was denken Sie? Was ist da, was? Bitte? Richtig, weil sie ja gesehen hat, dass es Rita zu dieser Bekehrung kam. Zu dieser Bekehrung durch die Frau von Sarepta. Also lässt sie einfach wahllos Menschen töten. Ich habe ja gesagt, die Frau geht über Leichen.
Aber Ahab scheint ja auch hören zu sein.
Richtig, Rita, ja, ja. Was wollten Sie? Bitte? Ja, ja. Sie lässt einfach Meuchelmords Menschen töten. Und interessant ist, schauen Sie, der Achab berief Obadjahu, der über dem Hauswesen war. Obadjahu war sehr gottesfürchtig. Es war geschehen, als Isabel seine Künder ausrotten ließ, da hat der Obadjahu 100 Künder genommen und sie versteckt. Wir sind wieder beim Thema Versteck. Wer kann aus dem Thema Versteck etwas bauen? Vorher hat sich Elia versteckt in der Höhle, beziehungsweise am Bach. Und hier kommt Obadjahu, der Diener Gottes, und sagt sogar, ich verstecke hier 50 Mann in einer Höhle und wieder wird jemand mit Brot und Wasser versorgt. Versuchen Sie, aus diesen Geschehnissen ein Bild zu komponieren. Wir hatten das ja schon mal. Eliau soll sich ja auch verstecken, wird mit Brot und Wasser ernährt. Brot und Wasser lehnt er ab, weil er sagt, in einer Zeit der Not möchte ich das nicht essen. Und was passiert hier? Was passiert hier? Versuchen Sie, ein Bild daraus zu gewinnen. Obadjahu, der Diener Gottes, nimmt 50, wir werden noch über die 5 sprechen, je 50, insgesamt 100, versteckt sie in Höhlen. Was bedeutet Höhle? Was bedeutet verstecken? Was bedeutet je 50? Wer kann sich einen Reim daraus machen? Asiye? Nochmal, kannst du eine Idee?
Das hat mit dem Fasten zu tun.
Ja.
War das das Wort Fasten so, damit irgendwas gelingt?
Ja, richtig. Wer hat noch eine Idee? Wir sammeln noch etwas. Was könnte es bedeuten? Moria. Isabel tötet die Künder. Isabel ist eine Mörderin. Sie sagt, das passt mir nicht. Ich will, dass mein Etbaal nicht gefährdet wird. Und es hat sich wahrscheinlich herumgesprochen, dass die Witwe zu Sarepta zu Gott gefunden hat. Sonst würde sich die Geschichte hier nicht nahtlos anschließen. Die Frau hat einen Massenmord begangen, weil sie spürt, das wird ihr zu gefährlich. Die Fälle schwimmen ihr davon. Und Obadjahu, der Mann, der auf einmal kommt, der Deus Ex Machina, wird von Achab berufen. Berief Obadjahu, nämlich sagt, was sagt er ihm? Geh durchs Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, ob wir Gras finden, dass wir unser Leben erhalten. Das heißt, die Hungersnot ist auf ihrem Höhepunkt angestiegen. Er muss mit ihm suchen, er geht mit ihm durchs Land und sucht mit ihm den letzten Gras, damit sie das Vieh am Leben erhalten, denn es wird immer gefährlicher. Schauen Sie sich das Kontrastprogramm an. Und währenddessen wird Obadjahu vorgestellt, der versteckt die 100 Menschen, je 50 in einer Höhle, und versorgt sie mit Brot und Wasser. Die Frage ist natürlich, wo hat er auf einmal Brot und Wasser?
Ja.
Wo hat er, verstehen Sie, Wilma, wo hat der Mann Brot und Wasser, wenn der eine Mann, der König von Israel, sogar aufs Land gehen muss, um Gräser zu zupfen? Was passiert hier?
Wunder.
Ja,
laut? Ein Wunder.
Ein Wunder? Es ist wieder ein Wunder. Obadjahu war gottesfürchtig und ihm gelingt es, auf für uns unerklärliche Weise Brot und Wasser aufzutreiben, in einer Zeit, in der König Gräser zupfen muss. Weil es überhaupt keine Rede mehr ist von Wasser. Da gibt es vielleicht noch so irgendein kleines Rinnsal. Also es wird der Kontrast auf eine Spitze getrieben. Ein Mann versteckt, ein Mann ist gottesfürchtig, Sie haben auf die Formulierung geachtet, er war sehr fürchtig. Und das streichen Sie bitte Vers 3, Margit. Obadjahu war sein sehr fürchtig, nicht nur fürchtig, Jivana. Sehr, das ist ganz selten in der Bibel, dass jemand mit sehr fürchtig. Warum sehr? Weil dieses sehr fürchtig als Kontrastprogramm steht zu dem sehr Götzendienerischen von Achab und Isabel. Wir haben hier ein Klimax an Kontrasten. Eine Verbrecherin mordet kaltblütig Menschen. Sie mordet einfach, weil sie ihre Macht haben will. Punkt. Menschen sind für sie Ware. Heute tot und morgen lebendig, hole ich mir neue. Und da wird ein Mensch dargestellt, der Mensch geblieben ist, ein Obadjahu, den will ich nicht erkennen. Und der spürt, dass ein Massenmord weiter ansteht. Er würde ja nicht verstecken, wenn nicht Gefahr bedeutet, dass alle Judenpriester, alle jüdischen Priester vernichtet werden. Und er versteckt je 50 in einer Höhle. Was bedeutet je 50?
50, das ist eine andere Dimension.
Ja.
49, 50 ist eine höhere Dimension. Und ich denke, das hat mit dem Juden zu tun, dass Gott eingegriffen hat. Weil
weil von einer anderen Dimension, eine unsere materielle Welt, ein Einbruch war.
Ja. Ja, richtig. Schauen Sie sich mal die Anatomie der menschlichen Hand an, hat mir mein Rabbi gesagt. Wie viele Finger an der in jeder Hand?
10.
Wie viele ergibt das zusammen?
10.
Und 10 mal 10? Gibt 100. Das heißt, da ist dahinter die Spiritualität. Hätte ja auch 40, 30, 40, 70, 60 machen können. Warum nicht 40, 60, Georg Stoll? Warum nicht 70, 30? Warum nicht 20, 80? Die Idee dahinter ist natürlich immer spirituell. Es ist nie einfach nur mit Mathematik in der Bibel. Sondern die Idee dahinter ist, das Wort 50, wie du schon richtig gesagt hast, hat etwas zu tun mit Spiritualität. Pfingsten ist der 50. Tag, Shavuot, nach Ostern. 5 ist immer eine Zahl, die mit Überirdischem zu tun hat. Am 50. Tag, Pfingsten, Pentekost, wissen Sie ja, das Wort Pfingsten kommt aus Pentekost, Sie hatten es schon, wir kriegen es noch dieses Jahr, hat zu tun mit Erreichen einer spirituellen Höhe. Und Obadjau ist ja gerade der Mann, der Gottes sehr fürchtig ist, wie die Bibel sagt. Das haben Sie ja unterstrichen, Wilma. Und darum baut er etwas ein, was mit diesem Intervenieren Gottes massiv zu tun hat. 5 und 5. 5 ist immer das Zugreifen, das Begreifen. Und 5 und 5 geben eine große Einheit. Das heißt, Obadjau, ohne es zu wissen oder vielleicht unter Ahnung, baut eben durch dieses Verstecken ein neues göttliches Bewusstsein, ein neues göttliches Interventionsbewusstsein. Er versteckt nicht alle 100 in einer, sondern es soll eine Einheit aus je 5 und 5 werden. 5 und 5 bilden eine Einheit. Und nochmal, jede 5 bedeutet ja spirituelle Höhe. Überschreiten. Das Überrationale.
Du machst fast wie so ein unterirdischer Tempel. Weil ich meine, die werden ja nicht nur sitzen und auf das nächste Stückchen
hochfahren.
Ja, egal, die ganze Zeit beten.
So ist es. Los. Genau, Thomas. Dankeschön. Das heißt, diese 50 sitzen in einer Höhle. Bitte?
Das hat mein Leben
bedeutet. Nochmal, Thomas.
Ja, ich sagte, dass. Also es kam mir jetzt so als Bild, wenn die in diesen zwei Höhlen sitzen, das ist wie ein unterirdischer Tempel. Die werden ja dort was machen, die werden beten, die werden meditieren, alles Mögliche.
Ja.
Und nicht einfach nur auf Brot und Wasser warten, das sind ja keine Gefangenen, die in einem Knast sitzen.
Ja.
Das sind Kinder.
Richtig, genau.
Sie bilden eine unterirdische Machtblock
für
den Gott Israels.
Bitte?
Sie bilden dadurch, dass sie versteckt sind, eine Machtblock.
Genau.
Ja, ja, richtig. Und jetzt will ich. Ja, ja.
Ja. Die Höhle kann aber auch ein Symbol der Isolation sein. Sie sind zurückgezogen und abgeschottet von allem, was
sehr
mit
schön. Baal
zu tun hat.
Gefällt mir auch, kaufe ich auch. Welche berühmten Höhlenereignisse, apropos, wenn ein Jude, ein jüdischer Fachmann, mit Höhle arbeitet, schaut er sich natürlich Parallelen an. Was fällt Ihnen zum Thema Höhle noch ein in der Bibel? Was ist in Höhlen noch geschehen? Natürlich schaue ich als Jude, Charlie, nach bekannten Stellen, damit ich das Thema Höhle einordnen kann. Wunderbar, brillant. Die vielen Fluchtjahre Davids, Daniel oder Junker, waren auch in Höhlen. David findet immer wieder Zuflucht in Höhlen und kann sich schützen vor Saul, der ihm nachsteht. Einmal wieder kann ihn sogar zweimal töten und tötet ihn nicht. In der Höhle, wer war in einer Höhle? Wir erinnern sich noch, Lot und seine beiden Töchter machen ihre Fortpflanzung mit ihrem Vater ebenfalls in einer Höhle. Die Errettung der Welt, Lot, Töchter in einer Höhle, Moab und Ammon. Höhle, was fällt dir noch ein? Ja, natürlich noch eine ganz große Höhlengeschichte. Machpela, die Höhle Machpela. Abraham kauft die Höhle Machpela. Interessant ist, dass Tote in der Regel in Höhlen begraben werden, wenn sie notieren. Die Höhle Machpela, Wiebke. Die Höhle Machpela ist eine der berühmtesten Grabstätten Israels. Und Abraham kauft in Genesis 25 die Höhle Machpela. Er kauft nicht ein Grab. Wenn Sie bitte notieren, die Menschen schmeißt man nicht wie bei uns einfach in die Erde rein, fertig Erde zu raus. Sondern man bestattet sie in Höhlen, die dann mit Steinen verschlossen werden. Da ist die Vorstellung, dass sie in der Höhle, wie Thomas Ness sehr schön gesagt hat, so eine Art Tempel oder eine Art Verlies haben. Die Menschen schmeißt man nicht in billige Särge. Sondern Abraham legt beerdigt dort seine Frau und seine Kinder und seine Nachfahren kommen alle da rein. Es ist auch die Folge, ne? Abraham liegt dort und Isaac wird dort übrigens auch beide gesetzt. Abraham, Isaac und Jakob werden alle in der Höhle Machpela, wenn Sie es notieren. Abraham, Isaac und Jakob werden alle drei in der Höhle Machpela beerdigt. Bitte? Josef auch, richtig, stimmt. Josef auch. Er sagt ja auch, bringt mich in die Gebeine. Richtig. Josef, der in Ägypten hier war, wird dort auch. Ich weiß es, warte mal. Nee, stimmt, es ist in Sichem, richtig, in Sichem. Genau, weil er sagt nämlich Folgendes. Jakob hat für mich die Städte in Sichem gekauft Und auf der Stätte, die mein Vater für mich gekauft hat, in Sichem, das ist heute palästinische Autonomie, weil dort will ich beerdigt werden. Aber wir halten fest, die drei großen Erzväter, und laut jüdischer Tradition sollen Adam und Eva dort auch beerdigt sein übrigens. Laut jüdischer Midrasch, die in dem Buch da steht, sind Adam und Eva, steht nicht in der Bibel, aber es ist Tradition, ebenfalls in der Höhle Machpela, wie sie heißt, beerdigt worden. Die Höhle Machpela. Die Höhle Machpela ist bei Hebron. Bei Hebron. Bitte?
Deswegen ist dort immer Schabbat.
Was ist das?
Deswegen sind dort die Konflikte.
Ja, genau. Okay, also Höhle können wir feststellen. Was symbolisiert Höhle? Höhle ist, wenn Sie das sagen, Höhle ist ein Ort des Rückzugs. Höhle ist ein Ort des Rückzugs. Es ist eine Ruhestätte. Es ist in jeder Hinsicht eine Ruhestätte. Und sogar, Sie sehen, sogar die Toten werden in Höhlen beerdigt. Sogar Tote werden in Höhlen beigesetzt, eben die großen Väter des jüdischen Volkes. Jetzt will ich Ihnen etwas zum jüdischen, zum hebräischen Wort von Höhle sagen. Höhle heißt Me'ara. Einfach, dass Sie ein bisschen Hebräisch wieder hören. Me'ara schreibt sich Martha Emil Anton Richard Anton. Me'ara. Martha Emil Anton Richard Anton. Und das Wort Me'ara hat eine ganz tiefe Etymologie. Me'ara heißt so viel wie etwas abschütteln, etwas ablegen. Das heißt, alles Irdische, alles Materielle, das an dir haftet, ablegen und dich zurückziehen in etwas. Sie wissen ja, eine Höhle erinnert ja an den Uterus, das hat so etwas Intrauterines. Eine Höhle gibt ja auch, wenn Sie es tiefenpsychologisch betrachten, so einen Zustand von Neugeburt. Eine Höhle ist rund und eine Höhle ist so eine Art Uterus, der mütterliche Uterus. Das heißt, Sie kehren zurück in einen Zustand, in dem Sie neu geboren werden. So deutlich das tiefenpsychologisch. Ich wiederhole, Me'ara hat zu tun mit etwas ablegen, in etwas Natürliches zurückkehren, aus dem du neugeboren heraustrittst. Das ist die hebräische Bezeichnung, Wiebke, für Me'ara. Das kommt von Na'er. Und Na'er ist die Wurzel von Me'ara und bedeutet ablegen, abschütteln, abweisen. Etwas, was ich nicht mehr brauche. Sozusagen fast nackig, nackt in einen ursprünglichen Zustand hineingehen. Und kein Wunder, dass später Elia selbst in eine Höhle gehen wird. Ich möchte Sie jetzt schon auf morgen früh sensibilisieren, damit Sie merken, wie spannend Bibel ist. Er selbst wird in eine Höhle gehen. Das wird morgen unser Thema sein. Warum er in eine Höhle gehen muss. Warum schon seine Kollegen in einer Höhle versteckt werden mussten. Achten Sie auf die Tiefe der Bibel. Wenn Gott ihm später in Kapitel 19 sagt, du gehst in die Höhle, beziehungsweise eben versteck dich in der Höhle, hat das zu tun mit diesem mystischen und neugeboren werden, mit diesem mystischen, ich möchte sagen, neu kreierenden Aspekt der Höhle. Mystisch, majestätisch, es hat etwas mystisch-majestätisches, weil du Gott durch das Abschütteln alles Materiellen auf eine neue Weise begegnen sollst. Und interessant ist, wenn sie es spirituell bedeuten, je 50, jetzt will ich noch was Schönes sagen, etwas ganz Tiefes. Das Wort 5 bedeutet im Hebräischen etwas ganz Besonderes. Das kann man aber wirklich absolut nur mit Hebräisch. Das Wort 5 heißt Chamesh. Und es gibt eine Stelle im Exodus, die heißt, wie steht in Exodus 13, 18? Können Sie aufschreiben. Zweites Buch der Bibel, Kapitel 13, Vers 18. Und daraus leiten die Rabbiner, dort steht nämlich, zu fünft sind die Kinder Israels aus dem Exil in Ägypten herausgetreten. Und die Rabbiner fragen sich in Exodus 13, 18, kannst du mal aufschlagen, Margit, was bedeutet es, wenn an der Stelle steht, zu fünft? Gucken Sie mal kurz rein in Ihrer Stelle, wie es bei Ihnen steht. Manche übersetzen, jeder Fünfte ging raus aus Ägypten. Schlagen Sie mal kurz auf Exodus 13, 18. Exodus 13, 18. Waltraud hat die Stelle. Wer hat die Stelle? Was steht bei dir?
Das steht, und Gott ließ das Volk einen Umweg nehmen durch die Wüste des Schilfmeeres und gerüstet kamen die Kinder.
Gerüstet, genau das ist es. Das wollte ich hören, das Wort gerüstet. Jetzt passen Sie auf, wer hat was anderes? Was hast du, Luther oder was hast du?
Zuns.
Okay, was hat Hannelore Junker? 13, 18.
Kampfgerüstet.
Hat Luther?
Gerüstet
aus Ägypten. Okay, und was hast du, Hannelore?
Eine Frau.
Nein, 13 in Exodus, nicht im ersten.
Exodus
13. 13, 18.
geordnet wie eine Armee.
Ja, ja. Wo stehst du hier? Nein, hier ist 18. Die Handlung, was hat die Handlung? Darum hier rumgemacht. Was hat sie darum ließ, die Israeliten einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste, den Weg zum Roten Meer? Da hat das ja gar nicht Luther. Nee, gute Nachricht. Gute Nachricht hat es ganz weggelassen. Nee, bitte? Nochmal? Der nächste Satz?
Der nächste Satz kommt
dann. Ach so, okay. Geordnet wie eine Armee. Moment. Geordnet wie eine Armee. Ach so.
Also noch ein
Sternchen. Ist das in der. Ja, stimmt, geordnet werden haben wir, genau. Pass auf, um den Begriff geht es mir. Im Hebräischen steht ein Wort, das sehr eng mit der Zahl 5 zu tun hat. Ich sage sie mal auf Hebräisch. Chamushim. Chamushim und Chamishim ist ein Wort, das im Hebräischen ein ausgesprochen schwieriges Wort ist. Es hat was zu tun mit 5. Und die Etymologie dahinter ist, dass die 5 eben etwas zu tun hat mit Rüstung und mit gewappnet sein. Mit gestärkt sein. Streng genommen steht dort Chamushim. Und dazu muss man natürlich Hebräisch können. Chamushim heißt streng genommen, wenn Sie so wollen, gefünftelt. Manche Rabbiner gehen davon aus, dass jeder Fünfte nur Ägypten verließ. Andere, deren Übersetzung sich die Mehrheit verschafften, heißt, sie waren gestärkt. Weil in der Kraft der 5, durch die ja eben sie aus Ägypten befreit wurden, ihnen eine besondere Stärke zukam. Das heißt, damit will ich Ihnen Folgendes sagen. Die Zahl 5 ist nicht nur einfach die Zahl der Spiritualität, der 50. Tag nach Pesach, sondern es ist eine Zahl, die zu tun hat mit geistiger Zurüstung. Mit geistiger Zurüstung und geistiger Bewaffnung. Sie wissen, Paulus und Jesaja sprechen ja beide davon, legt den Panzer des Glaubens an. Und das steckt genau in der Zahl der 5. 5 ist im Judentum, in der alten Lehre des Judentums und der Kabbalah, immer die Zahl der geistigen Bewaffnung. Die geistigen Waffen. Und das ist genau das, was uns hier betrifft. Obadja teilt 2 mal 50, weil er spürt, in der Kraft der 5 werden sie 7. Und vorhin hat mich Roswitha Mitsch gefragt, warum sind es 450 Baalspriester? Haben Sie darüber kurz nachgedacht? Warum sind es 450 und nicht 720, Charlie? Warum ausgerechnet 450? Wer hat darüber nachgedacht? Richtig. Ja, was fehlt der 450, damit sie in die Kraft der 500 kommt? Und damit haben Sie die Antwort. Wenn Sie solche Zahlen haben, versuchen Sie alle Register zu ziehen und zu überlegen, 450 ist 500 minus 50. Das heißt, die Baalspriester sind nicht auf der Höhe der 500 und ihnen fehlt genau 500 minus 50. Das heißt, mit all ihrem Geschrei, mit all ihrem Affentheater, das sie inszenieren, sind sie spirituell gesprochen nicht in der 500. Und wenn sie das herausgearbeitet haben, haben sie verstanden, was die Macht der Zahlen der Bibel bedeutet. Ich wiederhole, 450 ist 500 minus 50. Sie erreichen eben nicht die 500. Und auch die Astarte-Priester, wie viele Astarte-Priester hatten wir?
400.
400. Ist eben nur in der 400 stecken geblieben. Und Sie wissen, 400 steht immer wofür? 4 steht immer wofür? Nein, das ist die 3. Natürlich, wofür steht die Zahl 4? Für das Irdische, 4 Jahreszeiten und die 4 Sinne und die vier Elemente, die Griechen hatten, etc. Die Astarte, können Sie aufschreiben, Astarte hat 400 Priester. Die obersten Priester des obersten Götzen der Sidonier sind 400. Die Tafel ja mit Isabel. Die kommen jetzt übrigens nicht zu der Prüfung, weil sie unter der Kompetenz von Isabel stehen. Hier ist eine ganz große Konfrontation. Baal untersteht Achab und Astarte untersteht Isabel. Deswegen kommen eben nur 450. Sie müssen auch in eine klassische Prüfungsfrage in dem Kontext ist, warum erscheinen die 400 Priester nicht, die Eliau einberuft? Und die Antwort ist, weil Isabel sie eben nicht freigibt. Isabel sitzt auf ihrem Astarte-Kult. Und sie sagt, meine Priester kriegst du nicht wegen dieses jüdischen Idioten. Du kannst deine 450 Baalspriester schicken, aber meine 400, die schicke ich dir fein nicht raus. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Da ist ein Machtkonflikt ersten Ranges zwischen der König und der Königin. Das müsst ihr herausarbeiten. Wenn Sie es bitte aufschreiben, schriftlich festhalten. Ein Machtkonflikt zwischen dem König Israels und seiner Gattin. Die 450 Baalspriester, 500 minus 50, die eben nicht die Macht der Spiritualität enthalten, Ingeborg, die versammeln sich. Die schaffen es aber nicht, auf die 500 zu kommen.
Und die 400 erst recht nicht, die sind 100, sprich 2x50 drunter. Merken Sie, wie die Bibel fein arbeitet. Es sind 400 Astarte-Priester und das sind 100, die fehlen. Und genau die 100, die fehlen, versteckt er in seiner Höhle. Die 100, die fehlen, damit es aus 400, 500 wird, die verbirgt er. Die sind Gottes Kraft im Verborgenen. Später geht Elia auch in die Höhle und verbirgt sich. Und zusätzlich können Sie aufschreiben, Höhle hat was mit Neugeburt zu tun, uterine Erfahrung. Zurückziehen, in Gott neugeboren werden. Und Obadjau ist ja der Diener Gottes, der dieses Versteck ja organisiert. Und Versteck haben wir heute Nachmittag ja konnotiert mit in Gott mich verbergen. In Gott mich verbergen birgt mich Geborgenheit. In Deutsch hat ja auch diese Konnotation. Von unter deinem Schutz begebe ich mich, unter deinen Flügeln begebe ich mich. Das ist die Idee dieser 450. Und hier kommt es zu einem massiven Machtkonflikt zwischen der oberen Repräsentantin des Astarte-Kultes und dem israelitischen König, der noch ein bisschen Gottesbewusstsein hat. Woran erkenne ich, dass er noch ein bisschen jüdisches Gottesbewusstsein hat, Margit?
Ja, dass ihm nur 50 fehlen.
Richtig, und was noch? Mit wem spricht er in unserer Geschichte? Mit Obadjau. Ja. Er hat einen Priester bei sich noch gelassen, wenn Sie es notieren. Ein Prophet, Entschuldigung. In Vers 5. Aber Achab sprach zu Obadjau, geh mit mir durchs Land und lass uns im Gras finden, damit wir nicht sterben. Das heißt, mit wem verkehrt Achab noch? Er verkehrt mit einem Juden. Er hat einen Propheten, den er noch ernst nimmt. Isabel verkehrt mit wem? Die verkehrt überhaupt mit niemandem. Die ist sich viel zu gut dafür. Die lässt ja Eliau umbringen. Die ist die absolute Verbrecherin. Natürlich ist Achab schuld, er hätte nicht heiraten dürfen. Aber Isabel verkörpert Dämonie und Diktatur pur. Und sie duldet überhaupt keinen Widerstand in ihrem Reich. Achab hat hier, indem er mit Obadjau spricht, und indem Gott ihm ja später sagt, geh zum König von Ahab, ich will, dass du dich ihm zeigst, noch ein bisschen Gottesbewusstsein. Und genau an dem Punkt will Eliau anknüpfen. Bei Isabel ist Hopfen und Malz verloren, da geht gar nichts. Sie ist völlig verfallen, diesem Kult. Okay, was haben Sie noch zu diesem Dialog zwischen Ahab und Obadja herausgearbeitet? Wem ist da etwas einfach spontan bewusst geworden? Sammeln wir noch ein bisschen.
Ich habe mir